Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Kleines Anekdötchen, als ich mich neulich mit Andi zum Brunch treffen wollte, wie man das hier in Australien so macht, hat er noch gesagt, ja, hast du vielleicht noch eine Stunde? Ich müsste noch kurz meinen Zellen ein paar Antikörper zufügen. Das braucht meistens so eine Stunde. Ich habe gedacht, was macht der Typ eigentlich hier? Also erklär uns doch einfach kurz, wozu genau du forschst.
Ja, genau, wie man hört, es geht viel um Zellen und Antikörper. Also ich versuche, einen Mechanismus in Zellen aufzuklären, quasi rauszufinden, wie die Zellen das machen. Und es geht um Albumin-Recycling. Also Albumin ist ein sehr wichtiges Protein in unserem Blut. Und das Besondere an Albumin ist, dass es recycelt wird und sehr lange haltbar ist im Blut. Die Idee ist, das auszunutzen, um effektivere Therapeutika zu entwickeln, die die Eigenschaften von Albumin haben, damit sie länger haltbar sind in Patienten. Und ich versuche halt rauszufinden, wie das Ganze mit dem Recycling funktioniert, um halt eine Grundlage dafür zu schaffen.
Das heißt, du forschst jetzt für die Forschung an sich, aber wer profitiert letzten Endes dann von deinen Forschungsergebnissen?
Im Grunde genommen profitieren Patienten hoffentlich im Endeffekt davon. Mein Projekt, an dem ich hier in Melbourne arbeite, ist kofinanziert von CSL, das ist der größte Pharmakonzern in Australien, ist meines Wissens nach. Und die sind halt relativ interessiert, um diesen Recycling-Mechanismus aufzuschließen, haben mittlerweile ein Medikament auf dem Markt, was hilft, Hämophilia B zu behandeln, was im Grunde genommen die Bluterkrankheit ist. Und da ist halt noch viel Potenzial, da effektivere Therapeutika zu entwickeln, die halt einfach länger haltbar sind, dass Patienten nicht mehr unbedingt jeden zweiten Tag zum Doktor müssen, um das verabreicht zu kriegen.
Ich weiß, du hast in Frankfurt deinen Bachelor und deinen Master gemacht. Was hast du für einen Bachelor, was hast du für einen Master, dass du jetzt in solchen speziellen Dingen forschen kannst?
Also ich habe angefangen mit dem Bachelor in Biochemie in Frankfurt. Wobei man sagen muss, alle naturwissenschaftlichen Bachelor sind im Grunde genommen erstmal ein bisschen gleich. Und dann spezialisiert man sich in den späteren Semestern. Das war in dem Fall bei mir Biochemie, sehr allgemein. Im Master habe ich dann molekulare Biotechnologie studiert. Was natürlich sehr speziell und verrückt klingt, aber im Grunde genommen geht es darum, Naturwissenschaften einfach mit der Industrie ein bisschen zu verbinden und schon mal eine Einführung dazu zu kriegen, wie man denn irgendwelche Forschungsergebnisse so verwerten kann, dass man sie industrialisieren kann.
Das heißt, du bist hier in Australien, hier in Melbourne an der Uni nicht nur im Büro, sondern auch richtig im Labor. Wie sieht dein gewöhnlicher Alltag aus, wenn es einen gewöhnlichen gibt?
Ja genau, es ist eine Mischung aus Labor und Schreibtisch sozusagen. Ein gewöhnlicher Alltag ist schwer zu sagen. Also es ist oft so, dass man irgendwie morgens versucht im Labor anzufangen, um schon mal die Dinge zu erledigen. Im Grunde genommen führt man verschiedene Experimente durch. In meinem Fall ist es viel Arbeit mit Zellen. Das heißt, ich habe ganz viele Plastikflaschen, in denen Zellen wachsen oder viele Deckblättchen für Mikroskopien, auf denen Zellen wachsen. Und ich versuche die dann halt so zu bearbeiten, dass ich sie dann einfach ans Mikroskop nehmen kann, mehr oder weniger. Das heißt, ich sitze viel am Mikroskop, mache ein paar schöne Bilder und versuche die dann am Schreibtisch irgendwie auszuwerten und irgendwie eine Kenntnis daraus zu ziehen und zu bearbeiten, zu analysieren, um dann zu schauen, wie das alles in den Zellen funktioniert.
Du hast eben gesagt, dass du relativ viel mit Farbe arbeitest, dass du deine Zellen einfärbst und dann das beobachtest. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie die Lavalampen, die man früher hatte. Wie würdest du das beschreiben, was du dann im Mikroskop letzten Endes siehst?
Ja, ich glaube, mit den Lavalampen ist es gar nicht so weit hergeholt. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man sich das einfach nur anguckt oder die Zellen mit dem Auge anguckt, dass man da irgendwelche Farben sieht. Aber es sind halt alles Fluoreszenzfarbstoffe, das heißt, wenn man die mit einem bestimmten Licht anstrahlt, leuchten die halt einfach, das kann man halt relativ gut unter dem Mikroskop sehen und im Endeffekt versucht man verschiedene winzig kleine Strukturen in einzelnen Zellen anzufärben mit verschiedenen Farben, um zu sehen, ob die irgendwie überlappen, ob die potenziell interagieren oder wie die in Relation zueinander sind. Also im Grunde genommen hat man verschiedene Einzelbilder, die alle mit verschiedenem Licht angestrahlt werden. Also das eine sieht dann halt grün aus, das andere rot. Und im Endeffekt fügt man die zusammen und sieht dann halt, wie die in Relation zueinander sind. Und dann kommen meistens relativ schön anzuschauende Bilderchen bei raus.
Und wie lange hat es gedauert, bis du diese Bilderchen auch wirklich analysieren konntest, bis du was damit anfangen konntest? Ich stelle mir vor, man sitzt da wahrscheinlich erstmal so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg und weiß nicht so richtig, was man da macht. Wie lange hat es gedauert, bis du dir auch selber vertraut hast, das zu glauben, was du da siehst?
Ja, das ist eine gute Frage. Also am Anfang ist man natürlich noch nicht so sehr geübt. Also wie gesagt, Bachelor Biochemie und molekulare Biotechnologien war sehr viel mit Arbeit mit Bakterien und Hefen relativ einfach. Jetzt in den kleinen Zellen, diese Mikroskopie-Sache ist halt, wie gesagt, relativ kleine Strukturen anfärben, also relativ kleine Unterschiede zu erkennen. Das heißt, da ist auch viel Optimierung nötig, sei es die eigene Technik oder halt die Techniken, wie man gewisse Sachen anfärbt. Und ich bin jetzt mittlerweile 2 Jahre dabei. Ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich da relativ Vertrauen in meine Fähigkeiten habe. Aber am Anfang gab es halt vieles, worüber man sich einfach nicht bewusst war, wie man die Bilder aufnimmt. Also es ist nicht nur, wie man die Proben vorbereitet, wie man die Zellen behandelt, es ist auch, wie man die Bilder tatsächlich aufnimmt. Da gibt es halt so viele Parameter, auf die man achten muss. Und man versucht halt alles möglichst so zu machen, dass man den meisten Nutzen daraus ziehen kann.
Jetzt bist du ja seit fast 2 Jahren hier. Deine Zeit ist zu Ende. Du gehst zurück nach Deutschland, kommst aber dann nächstes Jahr nochmal wieder. Was würdest du sagen, wie haben dir die 2 letzten Jahre hier in Australien gefallen?
Ich muss sagen, sehr gut haben mir gefallen. Also ich kam vor 2 Jahren hierher, richtig. Ich glaube, an meinen ersten Tagen in der ersten Woche war ich sehr schockiert. Also ich bin im Dezember gekommen mit der Erwartung, dass ich erstmal den australischen Sommer genießen kann. Und das erste Wochenende in Melbourne war leider super regnerisch. Also ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt. Die erste Textnachricht auf meinem Handy war die von der Regierung Victoria, dass halt Flutwarnung herrscht und man sich doch besser zu Hause aufhalten sollte. Was natürlich mir sehr geholfen hat, um irgendwie den Jetlag zu kurieren. Aber ich war dann doch ein bisschen geschockt, dass das Wetter anders als angenommen nicht so gut ist, was aber an sich anscheinend eine typische Melbourne-Sache ist. Das habe ich jetzt auch gelernt.
Herzlich willkommen in Melbourne. Aber abseits vom Wetter, wie hast du die Stadt erlebt oder generell das Flair hier in Australien?
Ja, sehr positiv, muss ich sagen. Also ich glaube, als erstes mir aufgefallen, dass Leute, auch wenn man sie nicht kennt, wenn man sie in der Straße auf der Straße trifft, wenn sie merken, dass man irgendwie ein Problem hat oder wenn man einfach nur einkaufen geht, dass alle relativ nett zuvorkommen und offen sind. Was natürlich als Deutschen jetzt nicht unbedingt so bekannt vorkommt. Und ich am Anfang auch ein bisschen verwirrt war und dachte mir, okay, das ist alles irgendwie gespielt und aufgesetzt, aber man lernt das halt irgendwie relativ schnell auch anzunehmen und auch selber zu machen. Also ich glaube, ich würde auch ein paar blöde Blicke ernten, wenn ich wieder nach Deutschland komme, weil ich glaube, ich da ein bisschen zu redselig bin momentan. Aber auch ansonsten ist halt, jeder versucht irgendwie das Leben zu genießen, relativ offen. Ich meine, an sich ist Melbourne halt auch einfach eine coole Stadt, ist viel los. Man hat so viele Konzerte, so viele gute Sachen zum Ausgehen, zum Essen gehen, zum Kaffee trinken. Also ich glaube, da wird man auf allen Ebenen irgendwie zufriedengestellt hier.
Was würdest du sagen, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob man oder inwiefern man es vergleichen kann, aber deinen Bachelor, Master in Deutschland an den Unis oder an der Uni mit der Uni hier vergleichen kann, siehst du da Unterschiede und wenn ja, welche?
Ja, es ist jetzt nicht so einfach zu vergleichen. Als Bachelor, Master-Student ist man halt irgendwie immer so einer von vielen, wobei man als Doktorand halt irgendwie mehr oder weniger einem Professor, ich will jetzt nicht sagen unterstellt ist, aber der sein Betreuer ist. Aber ich muss sagen, hier habe ich das Gefühl, dass auf jeden Fall größeren Wert auf Mental Health an den Universitäten gelegt wird. Also wir jetzt als Doktoranden in unserem Institut haben da extra ein Seminar einmal im Jahr, das wir auch besuchen müssen, um da halt irgendwie Rücksicht drauf zu nehmen und einfach ein bisschen aufzuklären. Und ja, der Rest, wie gesagt, ist schwer zu sagen, da ich jetzt nicht so viel mit der Uni mehr im Kontakt stehe, eher mit meinem Betreuer oder mit anderen Betreuern in meinem Institut, die aber auch da sehr gut drin sind, dass sie sich echt um Studenten sorgen und wollen, dass es einem gut geht und man sich nicht unbedingt überarbeitet, was wir, ich glaube, alle eh sowieso machen. Wobei halt in Deutschland war das halt irgendwie nie ein Thema. Wie gesagt, das kann sein, dass es dadurch war, dass es nur Bachelor und Master war oder dass es da vielleicht noch nicht ganz so angekommen ist.
Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen einem Doktorand in Deutschland und einem Doktorand in Australien?
Also zum einen ist es schon mal das Angestelltenverhältnis. Also in Deutschland ist man eher als Doktorand Angestellter, also mehr Angestellter als Student. Da muss man auch einen richtigen Arbeitsvertrag unterschreiben, quasi hat eine gewisse Anzahl von Urlaubstagen, die man hier auch hat. Aber hier ist es halt eher so, dass man noch als vollwertiger Student gilt und noch nicht so im Arbeitsverhältnis ist. Also in Deutschland kriegt man zum Beispiel durch den Arbeitsvertrag einfach ein normales Gehalt, muss Steuern zahlen, wohingegen hier die meisten Doktoranden durch Stipendien finanziert werden. Also ich muss jetzt hier keine Steuern zahlen, was natürlich gut für mich ist zurzeit. Und ich kann halt auch noch ein paar Studentenvorteile genießen. Ich habe zwar auch nur eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen, habe jetzt auch nicht die ganzen Uni-Breaks wie andere normale Studenten, aber es ist alles so ein bisschen lockerer. Es ist jetzt noch nicht der erste Schritt als Arbeitnehmer. Es ist halt der letzte Schritt als Student immer noch.
Mhm. Es war ja auch eigentlich eher so ein bisschen Zufall, dass du hier gelandet bist. Du hast da einfach nur ein bisschen so rumgebrowst sozusagen, was es für Programme gibt und dich dann hier für Melbourne beworben und bist genommen worden. Wie froh bist du jetzt so nach mehr als der Hälfte der Zeit, dass du es gemacht hast?
Ich bin super froh, dass ich das gemacht habe. Also ich glaube, am Anfang hätte ich noch eher so das Gegenteil gesagt. Es war dann schon alles ein bisschen viel. Ich meine, ans andere Ende der Welt ziehen. Familie und Freunde irgendwie so nicht allein lassen, aber ciao zu sagen für eine längere Zeit. Aber es hat mich, glaube ich, persönlich auf jeden Fall viel gebracht, sei es jetzt im Labor, im Büro, was weiß ich. Also es wird echt coole und gute Forschung hier betrieben, aber auch abseits vom Labor. Ich habe echt coole Leute kennengelernt, habe mich persönlich vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt, weil ich einfach mal was anderes gesehen habe, auch so andere Denkweisen, andere Mentalitäten kennengelernt habe. Also ich glaube, ich würde es nicht missen, wobei ich mich dann auch schon wieder mal freue, nach Hause zu kommen und einfach mal Hallo zu sagen.
Und Glühwein zu trinken.
Ja, Glühwein, vielleicht auch ordentliches Bier mal wieder und nicht unbedingt $5 im Supermarkt für ein Bier zu zahlen, wäre vielleicht auch ganz gut, ja.
Jetzt ist ja der nächste quasi Schritt, der folgt, Dr. Andreas Panek. Was kommt danach? Wird da noch ein Professor draufgesetzt oder was hast du für Zukunftspläne?
Ja, das ist die Frage aller Fragen, die man, ich glaube, sehr oft als Doktorand hört. Die Antwort ist meistens, dass man halt noch nicht so genau, ganz genau weiß, was kommt. Es ist leider irgendwie ein bisschen schwierig in der Forschung heutzutage, da richtig zu planen. Also der Standardkarriereweg, sage ich jetzt mal, wenn man noch ein bisschen in der Akademie bleiben will, ist, dass man sogenannten Postdoc macht, also Postdoktorand wird, wo man sich halt auf Stellen bewerben muss, rund um die Welt. Meist wird das gemacht, um internationale Erfahrung zu sammeln. Die Stellen sind meistens aber relativ befristet für ein Jahr, zwei Jahre. Also es ist auch jetzt nichts Langfristiges, was man plant. Und manchmal wird sogar vorausgesetzt, dass man sein eigenes Funding mitbringt. Das heißt, man muss sich um eigene Gelder bewerben, sei es jetzt NHRMC oder ARC hier in Australien oder DFG in Deutschland, um dann halt einem Professor zu sagen, hey, ich habe mein eigenes Funding, kann ich dein Labor quasi benutzen, um einen Postdoc zu machen, um neue Techniken zu lernen, um neue Expertise zu erlangen. Das wäre eine Option, zumindest glaube ich nicht, dass ich so lange in der Akademie bleibe, um Professor zu werden. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so meine Art. Ich muss auch anfangen, mir zu überlegen, wie man denn den Übergang in die Industrie vor allem schafft. Was mich halt auch noch relativ interessieren würde, wäre zum Beispiel in die Wissenschaftskommunikation zu gehen, weil ich da finde, dass da noch viel Potenzial ist, um Leute halt irgendwie besser aufzuklären oder halt um einfach gute Forschung zu kommunizieren und an ein breiteres Publikum quasi weiterzugeben, dass da vielleicht mehr Akzeptanz, mehr Verständnis oder mehr Interesse einfach geweckt wird.
Ja, bleibt spannend, Andy. Also jetzt noch ohne Doktortitel, dann in wahrscheinlich anderthalb Jahren mit.
Wir werden sehen. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja.
Ja, aber auf jeden Fall schön, dass du heute da warst. Sehr, sehr spannend und ich wünsche dir alles Gute und dass du weiterhin fleißig an deinen Zellen forschst und schöne Bilder betrachten kannst.
Ja, vielen Dank. Das hoffe ich natürlich auch.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.